Deutschlandfunk Nova. 100.
In unserer ersten Geschichte geht es um ein Interview. Kein Radiosender hat es vorher in Deutschland gesendet und das, obwohl es ein sehr, sehr besonderes Interview ist. Am 28. März 1975 in einem klapprigen Auto bei einer Fahrt durch New York City aufgenommen.
John, why do you want to live in New York now? Why the States?
Because it's more fun here, you know.
Yeah, I agree.
Some of the nasties think I'm here for tax reasons, but it's hardly worth explaining to people.
Warum möchtest du in New York leben, John? Fragt da eine junge Reporterin. Und genau, der Mann, der antwortet, ist kein geringer als John Lennon. Wissen wir, ne? Beatle zusammen mit Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr. Die Band hatte sich gerade aufgelöst und John Lennon, immer noch Megastar, lebte eben in New York. Und die Reporterin Frances Schönberger, damals 29 Jahre alt, und sie war in den USA, weil sie dort für die Bravo Rockstars und Hollywood-Promis interviewt hat. Macht sie übrigens immer noch das mit den Star-Interviews, nicht unbedingt für die Bravo, aber sie spricht zum Beispiel mit Brad Pitt über seine Beziehungsprobleme mit Angelina Jolie und sie hat wirklich alle Promis interviewt, die man sich so vorstellen kann. Die ganz großen Stars aus dem Filmbusiness, aus dem Musikbusiness und. Trotzdem sagt sie, dieses Interview mit John Lennon vor 40 Jahren ist für sie immer noch der Höhepunkt ihres Reporterlebens. Es hätte eins von vielen Star-Interviews werden können, aber es war das Ding, was dir nur einmal passiert. Und vielleicht hat sie deswegen sich die Aufnahmen von damals nie angehört, auch nie jemandem dieses Interview vorgespielt, bis 100-Reporterin Kerstin Zilm sie drum gebeten hat.
I don't know how that works. Ah, there we go. There we go. Oh, yeah, yeah.
Ich sitze da mit ihr in ihrem lichtdurchfluteten Wohnzimmer. Rechts schauen wir auf den Pool. Vor uns liegt Los Angeles. Und links vom Parkplatz aus kann man das Hollywood-Zeichen sehen. Frances lebt hier schon eine Weile. Sie ist 74 Jahre alt, hat sehr viel erlebt in Hollywood, ist noch super fit, weiß gekleidet, kurze Haare. Und inzwischen, da hat sie das Interview mit John Lennon auf CD brennen lassen. Und jetzt versucht sie, mit zitternden Fingern ein bisschen, ihren CD-Player in Gang zu bringen.
Okay, jetzt müssen wir warten, oder? Es rollt. So far.
Sie ist dabei nervös. Das merkt man auch daran, dass sie zwischen Englisch und Deutsch hin und her wechselt. Was die Sache so schwierig für sie macht, ist, dass das das Top-Ereignis in ihrer Karriere ist, das sie jetzt anhören wird.
Die Beatles sind ja nun die berühmteste Band auf der ganzen Welt. Und dann John Lennon als Mensch kennenzulernen, das war für mich das große Erlebnis. Nicht jetzt diese Berühmtheit, sondern diese Intimität und seine Offenheit und einfach diese Menschlichkeit, die da so rüberkam.
Und darum hat sie das Interview eben auch nie angehört. Sie hat es sogar von jemand anders transkribieren lassen damals. Und jetzt hofft sie einfach nur, dass sie das Anhören irgendwie aushält.
Never listened. Yeah, I never listened to it again. I guess I will be able to handle it. Can you imagine? That's 40 years later, right? How I sounded. Let's see.
Und dann drückt Frances auf Play und das Interview von damals, das läuft.
Do you know what you can ask her?
Well, I know what you see. I know what I have been reading, and the latest I know is that you are suing them.
Yeah, John Lennon versus the US.
Mm-hmm.
It's great, isn't it?
Ja, die Aufnahme, die ist ziemlich schlecht. Es ist eben 70er Jahre, ein Kassettenrekorder, mitten in New York im Verkehr mit runtergekurbelten Fenstern. Wenn man genau hinhört, dann versteht man aber auch, dass John Lennon gleich am Anfang fragt, ob Frances überhaupt weiß, was sie fragen will. Er hat nämlich keine Lust, nur zu schwafeln. Und na klar hat Frances Fragen.
Damals hatte er ja auch Probleme, weil er, glaube ich, mit Marihuana erwischt wurde. Also es war irgendwie, mit dem Gesetz hatte er Konflikte und deswegen hatte er Schwierigkeiten, in New York zu bleiben und damals zu emigrieren, die grüne Karte zu kriegen. Und da haben sie ihn halt, die Politiker, ihn halt auch benutzt.
Und Frances, die fragt, warum tun sie das?
Why do you think they still make it so difficult?
Terry Southern. You know Terry Southern?
Yeah.
Well, he says it keeps all the conservatives happy that they're doing something about me, yeah. or me and what I represent. You know? Okay. Right. And it keeps the liberals happy, yes. that I'm not thrown out. Yeah. So everybody's happy but me. Yes.
Und Lennon sagt, sie wollen eben ein Zeichen setzen, dass man nicht einfach in die USA kommen kann, kiffen, Drogen nehmen, die Regierung kritisieren und dann auch noch bleiben. Francis fragt dann nach anderen britischen Stars, die keine Probleme mit der Einwanderungsbehörde haben. Elton John zum Beispiel und David Bowie.
Yeah, Elton John's got a clean image for a kick-off. David's image, they probably haven't realized what it is yet. It takes them a bit of time for them to sink in what's going on, right? So Bowie, they probably just think is, you know, something from the circus.
Ja, schon lustig. John Lennon antwortet da ganz locker. Elton John, der hat eben ein sauberes Image. Und David Bowie, da wissen sie noch nicht, was sie von ihm halten sollen. Da denken die Behörden wahrscheinlich, er kommt aus dem Zirkus. Und Francis und John Lennon, die reden wirklich über alles Mögliche, sogar über ihre Frisuren.
Da hatte ich auch noch so eine Dauerwelle, so Lockenkopf, weil das damals in war. Und da haben wir auch über das gesprochen, weil der John Lennon hat gesagt, er hätte das auch zeitweise mal gemacht. So Dauerwellen und so ein Lockenkopf. Ja. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie er Songs schreibt. Und er hat gesagt, die Musik käme sehr leicht, aber die Lyrics, das wäre immer ein großes Problem.
I'm always at it. But sometimes the best stuff usually just comes out on impulse or inspiration. You know what I mean? It's always the best stuff. Scribble it on a bit of paper, you know, and then leave it in a sort of pile. And then when it begins to get more interesting, I'll venture onto the typewriter and type it out. Yeah. It's usually about the third draft. When I get to the typewriter, but the final version is never until I've recorded it. So I can change it. I always change a word or two the last minute.
John Lennon, der erzählt Francis, dass er Inspirationen sammelt und die Notizen, die sammelt er dann wiederum auf einem Haufen und irgendwann setzt er sich an die Schreibmaschine. Computer gab es ja damals noch nicht. Und er ändert die Songs meist noch bis ganz kurz vor der Aufnahme. Zumindest ein paar Wörter. Als Francis John Lennon 1975 interviewt, da lebt sie schon seit 6 Jahren in den USA. Sie arbeitet da als Reporterin und ist von einem erzkonservativen Dorf in Bayern erst nach München umgezogen. Da hat sie als Assistentin und Sekretärin für einen Journalisten gearbeitet und dann den ganz großen Schritt nach New York gewagt. Selbstständig mit knapp 20 Jahren. Und da, in den USA, interviewt sie damals Rock- und Popstars für die Bravo.
Ich musste ja Geld verdienen. Ich habe immer geguckt, was kann man verkaufen, was ist aktuell für Deutschland. Es war ja eine Zeit, da gab es ja noch nicht mal privates Radio in Deutschland. Also für die Teenager war Bravo deswegen so wahnsinnig wichtig. Bravo hat halt über diese ganzen Musiker auch berichtet.
Beziehungsweise Francis hat über diese Musiker berichtet. Und sie hat damals schon mit allen möglichen Stars gesprochen. Mit ABBA, mit Kiss, David Cassidy, Alfred Hitchcock, Clint Eastwood und so weiter. Und nur mit John Lennon, da hat es noch nicht geklappt, obwohl sie seit mehr als einem Jahr gebaggert hat. Sie will damals unbedingt ein Interview mit John Lennon.
Jane Fonda und John Lennon waren meine Idole, weil sie auch was in der Welt verändert haben und die haben ihren Kopf hingehalten für irgendwelche guten Zwecke. Er hat über Liebe gesungen, er hat halt über Frieden gesungen. Und dann hat mir halt auch imponiert, dass er jetzt plötzlich so ein berühmter Beatle in New York allein durch die Straßen geht. Das hat mich fasziniert.
Und das war ja auch 5 Jahre vorher noch völlig anders. Da gab es die Beatles noch und John Lennon und die Beatles, die konnten nirgendwo hingehen, ohne dass sie von Fans umzingelt wurden. Und als sie sich 1970 aufgelöst haben, da war das Top News überall auf der Welt. Und manche Fans, die haben sogar Yoko Ono, die Freundin von John Lennon, die haben ihr vorgeworfen, dass sie die Frau ist, die die Beatles zerstört hat. John Lennon, dem ist das alles egal. Er und Yoko Ono, die sind verliebt. Sie sind zusammen super kreativ und auch politisch aktiv. Zwischendurch hatten sie sich mal getrennt. Jetzt sind sie aber wieder zusammen. Er ist super gut drauf. Und genau zu dem Zeitpunkt ist Francis auch in New York. Und zwar für ein Interview mit Jane Fonda. Und in New York, da denkt sie wieder dran, dass sie John Lennon immer noch nicht interviewt hat. Und sie will es nochmal versuchen.
Ich kannte den Fotografen, mit dem er viel gearbeitet hat, sehr gut. Und durch ihn kam ich dann irgendwie so ran. Ich wusste, wo ich hinschreibe. Und der John Lennon hat dann auch gesagt, also die muss es wirklich meinen, weil sie mich seit einem Jahr anbaggert.
Der Fotograf, der heißt Bob Grün und der wohnt auch in New York. Und Bob Grün, der ruft am 28. März bei Francis im Hotel an.
Der Fotograf hat gesagt, okay, er sagt, er macht's heute. Und es war halt gerade, glaube ich, eine Woche vor Ostern. Und zu der Zeit war John Lennon sehr glücklich, weil er wieder mit Yoko Ono war. Und er hat sich gerade einen neuen Anzug gekauft, hat er mir erzählt. Und er war wieder in New York und war gut drauf.
Und Francis, die bucht nach diesem Anruf vom Fotografen sofort ein größeres Hotelzimmer, eins, das einen Blick zum Central Park hat, weil sie weiß, für die Bravo sind Bilder mindestens so wichtig wie ihr Text. Und sie denkt, dass sie vielleicht eine halbe Stunde mit John Lennon kriegt, packt aber natürlich sicherheitshalber Kassetten für mehr Zeit, für 90 Minuten ein, Ersatzbatterien und natürlich ihren Block mit Fragen. Und dann klopft es an der Tür.
Er kam ganz alleine, ohne Entourage, ohne Sicherheitstypen, ohne Publicity-Typen und hat gepfiffen, gerade ein Song von Ringo Starr, das war ein Hit damals.
Und Francis, die ist platt. Damit hat sie nicht gerechnet.
Für mich war das schon a bigger deal, war schon wow, John Lennon, Beatle, kommt zu mir aufs Hotelzimmer, ich bin mit ihm alleine. Da bleibt einem schon die Luft weg. Und dann kam er rein und dann hat er sich erstmal auf die Fensterbank gesetzt und beim Fenster rausgeguckt und hat ein bisschen Deutsch mit mir geredet. Und zwar war das meistens schmutziges Deutsch von der Zeit, als die Beatles waren ja insgesamt 9 Monate in Hamburg auf der Reeperbahn. Und da hat er sich daran erinnert, weil ich Deutsche war.
Ja, und die beiden, die setzen sich dann zusammen aufs Bett und reden miteinander. Und das Tonband, das läuft da noch nicht.
Ich habe so getan, als wenn ich ganz locker wäre. Hab so getan. Es war so, dass John Lennon mich schnell vergessen hat lassen, dass er John Lennon ist, sondern es war einfach ein toller, witziger Typ.
Und wenig später kommt Bob Grün dazu, der Fotograf. Und der sagt dann: Wir fahren raus aufs Land, in den Norden, nach Yonkers, zu einem Park. Und da will er Fotos von John Lennon machen. Frances, die freut sich natürlich, als sie das hört, denn sie weiß, das wird ein längerer Ausflug. Und sie wird viel mehr Zeit mit John Lennon haben, als sie gedacht hat. Und dann kriegt sie aber erstmal einen Schock, als sie das Auto von Bob Grün sieht.
Das war so ein altes, verbeultes Auto und wahnsinnig schmutzig. Und ich saß mit John Lennon auf dem Hintersitz und dachte, oh Gott, ist das schmutzig, aber mach dir nichts draus, Franz, das ist ja nicht dein Auto. Und dann fing das Interview an.
You know what you're gonna ask her, aren't
you? Well, I know what you're saying.
Das war wunderbar. Einfach, dass wir so allein waren, die Intimität auch in diesem vergammelten Auto, nur er und ich. Und ich erinnere mich auch, dass er immer mein Tonband gecheckt hat.
I'm just checking. Oh yeah, that. Hello, hello, hello. Because it's terrible saying it twice.
Da sitzen die beiden also auf dem Hintersitz bei Bob Grün, dem Fotografen, im Auto und Francis fragt John Lennon über sein Leben in New York, wie das so ist, ein Leben als Superstar.
Well, you know, there's no, I don't know what a star lives like, you know. I mean, especially when you first get money, I mean, you live it up. I had all the biggest cars in the world and I don't even like cars. You know, I bought everything that I could buy. The only things I never got into was yachts.
Ja, zuerst, als er viel Geld bekommen hat, erzählt John Lennon, da hat er jede Menge große Autos gekauft und andere Sachen, eigentlich alles bis auf Yachten. Die haben ihn irgendwie noch nie interessiert. Das, sagt er, ist aber jetzt vorbei. Jetzt lebt er so, wie er es eben gerade mag. Und, fragt Francis, wie ist das im Moment?
peace and quiet and the piano, you know. I mean, it's all basically that, you know. And occasionally spurting out to some event just to prove I'm still alive.
Ja, braucht gar nicht viel im Moment, John Lennon. Er hat's gerne ruhig inzwischen und sitzt einfach gerne am Klavier. Ausgehen, sagt er, das tut er eigentlich nur, um zu beweisen, dass er noch am Leben ist. Francis, die stoppt da mal die Aufnahme.
What a soft little voice I had. I don't recognize my voice, but I feel comfortable listening to this young woman.
But you feel like it's a young woman, not really you?
No, it's a young woman called Frances Schomburger.
Ja, sagt sie, ein bisschen ist das für sie, als würde sie einer anderen Person zuhören. Einer jungen Frau mit einer sehr sanften, kleinen Stimme.
Sie klingt anders als heutzutage, denke ich. Sie klingt noch irgendwie so mehr mädchenhaft. Ich erkenne mich da nicht so sehr, es überrascht mich. Ich denke schon, dass es 75, 30, 40, oh mein Gott, über 40 Jahre später, meine Stimme hat sich schon verändert. Ich bin zufrieden mit mir, dass ich nachgefragt habe und dass es einfach eine faire Unterhaltung war.
Frances, die schaltet die CD jetzt wieder ein. Sie ist sogar neugierig geworden, wie es weitergeht. Und das nächste Thema im Interview, das ist die Phase von John Lennon in Los Angeles. Da hat er ein paar Monate gewohnt. Er hatte sich von Yoko Ono getrennt. Dann ist er eben wieder zurückgekommen. Die Trennung ist gescheitert, hat er mal in einem Interview gesagt. Und da fragt Frances nach.
Can you explain that a little more to me?
Well, it's a joke. They always say their marriage was a failure. You know, all the quotes like ours was the other way around. Our separation was a failure.
Und Frances, die nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Sie fragt John Lennon alles, was sie wirklich interessiert. Und dazu gehört, wie ist das eigentlich mit May Pang? Mit der hat John Lennon in Los Angeles zusammengelebt, als er von Yoko Ono getrennt war. Und jetzt ist sie aber die Sekretärin für ihn und Yoko Ono.
Neither Yoko and I left each other for another person. We just sort of blew up, blew apart and then sort of filled in, you know, so as not to be alone at night.
Und dann fragt sie, wie ist das mit deinem Sohn Julian, den John Lennon zu der Zeit nur sehr selten sieht?
How often is he? Like once a year?
When he gets his holidays, school holidays, you know. We usually talk to each other about once a week on the phone, but otherwise I see him on the holidays. Because I can't go to England, so he has to come here.
Und sie fragt, ist er eigentlich jemals Elvis begegnet? Und was hat er vor in diesem Jahr, 1975?
And right now, about your plans...
My plans!
What's like 75?
Stay alive in 75.
Yeah.
That's my motto. And I don't know, I just feel pretty all right, you know.
Alles gut bei John Lennon, sagt er. Keine weiteren Pläne. Am Leben bleiben, das ist alles. Und da bleibt uns wenige Momente später der Atem stehen, als wir die Aufnahme weiterhören. Da spricht John Lennon nämlich über das Gebäude in New York, in das er mit Yoko Ono eingezogen ist, weil sie sich dort sicherer fühlen als in dem Loft, wo sie vorher waren. Weil in dem Gebäude jetzt jemand am Eingang ist, an dem Verrückte oder Superfans einfach nicht vorbeikommen. Damals hassen nämlich manche Leute John Lennons Engagement für den Weltfrieden und manche möchten ihn sogar lieber tot als lebendig sehen. Aber da im Dakota Building, Ecke 72. Straße und Central Park West, da fühlt er sich sicher mit Yoko.
People can't get in and say I'm Jesus from Toronto, you know, all that. Which was happening in the other apartment, you know, you just couldn't go out the front door because there'd be something weird at the door.
Ja, im März 1975, da klingt das lustig, als Lennon sagt, Jesus aus Toronto kann da nicht einfach reinspazieren und in dem anderen Gebäude, da ist immer irgendwas Verrücktes an der Tür passiert. Aber dann genau bei diesem Gebäude, in das sie eingezogen sind, am Dakota, am Hintereingang, wird John Lennon erschossen. Am 8. Dezember 1980. Mark David Chapman, der Täter, der war mal ein fanatischer Beatles-Anhänger und hat besonders John Lennon sehr geliebt. Und dann ist er fanatischer Christ geworden. Und Lennon, der war für ihn auf einmal ein bigotter Verräter. Und Chapman, der hat am Hintereingang des Dakota auf Lennon gewartet an dem Tag, am 8. Dezember, hat sich wenige Stunden vorher sogar ein Album von ihm signieren lassen. Und als John Lennon und Yoko Ono dann um 23 Uhr von einer Studio-Session zurück nach Hause kommen, da schießt Chapman auf sein ehemaliges Idol. 5-mal. Und 20 Minuten später ist John Lennon tot.
Es hat mich schon getroffen, weil ich genau mich erinnert habe, wo Bob und ich ihn abgesetzt haben. Und genau hat dieser verrückte Typ da auf ihn gewartet. Bang, bang.
Und bald nachdem John Lennon von seiner Wohnung im Dakota Building erzählt hat in dem Interview, da bricht die Aufnahme ab. Sie fängt aber ein paar Sekunden später wieder an, diesmal mit total anderen Hintergrundgeräuschen.
Well, can I have a BLT sandwich, please?
Mayonnaise?
No mayonnaise, please.
What's that?
Bacon, lettuce, and tomatoes.
I'll make that two of them, please. No mayonnaise.
On toast, please.
Yeah, white.
Und was wir da hören, das ist Geschirrklappern und Stimmen in einem Restaurant. Und der Fotoshoot, der ist inzwischen gelaufen. Frances hat während des Fotoshoots nichts aufgenommen, aber jetzt schaltet sie den Kassettenrekorder wieder ein. Und da sitzt sie mit John Lennon in einem kleinen, spießigen Diner im Norden von Manhattan. Und sie bestellen Sandwiches mit Speck, Salat und Tomaten. Niemand schaut, niemand stört, niemand spricht den Superstar an. Und in dem Moment fragt Frances Lennon nach der Urschreitherapie von Arthur Janoff.
Oh, the Janoff thing, well, part of it was not to control yourself in any way, right?
Ja, Urschreitherapie, das war damals in Hollywood so beliebt wie heute Yoga, Meditieren und der Grünkohl im Salat.
I got fat as hell. Because I was living on chocolate and Dr. Pepper.
How long did you do that?
6 months.
6, you really did it 6 months.
Und das Schreien und das Loslassen von allen Konventionen, das sollte dabei helfen, sich von traumatischen Erlebnissen der Kindheit zu befreien.
I could scream. I was screaming, but I was always crying, you know.
Well, that's what it was supposed to be, wasn't it?
Yeah, cry was very easy and then they made me scream, but I...
Frances, die hat das damals auch ausprobiert, mit wenig Erfolg. John Lennon mit Yoko Ono, die haben das 6 Monate lang ausprobiert.
So, I just ate, you know. And it was all very well for the mind, but for the body it was terrible. Mm. But the idea was, well, I'm an artist, I'm not a model, so fuck it, you know.
Also es ging eben darum, alle Kontrolle fallen zu lassen. Und John Lennon, der sagt, er hat dabei eben irgendwie realisiert, er ist kein Model, er ist Künstler und er kann essen und essen und das hat er dann eben auch getan und das war gut für den Geist, aber eben schrecklich für den Körper.
And I wore the same clothes for 2 years. I had two things that a jumpsuit, one you get from, you know, to do the plumbing in. You know?
Right.
I had two of them, and that's all I wore for almost 2 years.
Yeah. Und er und Yoko Ono, die haben nur gegessen und wurden dabei immer dicker. Und er hat 2 Jahre immer nur dieselben Sachen dann angehabt, 2 Overalls, wie ihn Klempner benutzen. Und dann kommt eine Nachfrage, die finde ich, ist einfach der absolute Hammer.
Your sex life, did that change while you were born? Did you get conscious or did you feel ugly?
Da redet Frances Schönberger, 29 Jahre junge Reporterin mit Superstar John Lennon, bei Kaffee und Sandwiches an der Theke von einem Diner über Urschreitherapie. Und das allein ist ja schon irgendwie irre genug. Aber dann fragt sie, hat sich euer Sexualleben verändert? Habt ihr gedacht, dass ihr jetzt hässlich seid, weil ihr so dick geworden seid?
Das war sehr intim, diese Frage. Ist eigentlich none of my business. War schon sehr privat, aber das hat mich halt interessiert.
No, because I was in the therapy with Yoko and we both got as fat as hell and in the dark it feels great. Yeah, because you just both roll around. You know?
Ja, kein Problem. Sie waren ja beide fett. Und im Dunkeln, da fühlt sich das alles eben großartig an, sagt John Lennon. Irgendwie unglaublich, dieser Teil des Interviews, aber eben auch ein Zeichen, dass das Interview zwischen Reporterin und Star zu einem Gespräch geworden ist, zwischen 2 Menschen, die sich mögen und vertrauen.
I mean, for me, like being with you, it's not John Lennon I'm with, you know, suddenly you're a person.
Yeah, I'm just some guy that, you know, did whatever, right? John always see me as me, see? So I was always me all through it, you know.
John Lennon, der bittet dann um einen letzten Kaffee und die Rechnung. Und das Tonband, das ist zu Ende.
You want to give me the check, please? And one more coffee.
No more coffee?
I have one more, yeah.
Me too, please.
Und Frances Schönberger, die ist jetzt versöhnt mit dem, was sie gehört hat. Die guten Erinnerungen, die sind nicht zerstört, ganz im Gegenteil. Es ist ihr noch klarer geworden, was für einen besonderen Moment sie da erlebt hat.
Was ich für ein Glück hatte mit John Lennon, im Grunde genommen beinahe den ganzen Tag mit ihm allein zu sein, wo er auch so offen war und gut drauf war. Und es war halt auch selten so ein gutes Interview für so lange, wo jemand, der so talentiert ist und so viel erlebt hat und so berühmt war und dann im Endeffekt so normal und so auf dem Boden stand, überhaupt nicht durchgedreht, so ehrlich.
John Lennon. Für mich wirklich unglaublich, dass dieses Interview so lange ungehört geblieben ist. Ist ganz klein damals in der Bravo erschienen als Text, dann 1988 nochmal komplett abgedruckt worden in einem Magazin, aber gehört eben noch nicht. Kerstin Zilm hat mit Frances Schönberger gesprochen und das Interview angehört. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova 100.